Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Wir sprechen darüber, wie man mit modernen Mitteln das Evangelium in der heutigen Zeit verkünden kann. Anlass: der 16. Internationale Kongress Renovabis in Freising, der unter dem Motto "Heute den Glauben entdecken, Neuevangelisierung in Europa Wege aufzeigte, um den christlichen Glauben neu zu entdecken." Am Telefon begrüße ich jetzt dazu Professor Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, die Leiterin des Europäischen Institutes für Philosophie und Religion an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt XVI. In Heiligenkreuz bei Wien. Professor Gerl-Falkowitz war beim Kongress und sie hat dort einen interessanten Vortrag gehalten, den wir nun ein wenig näher beleuchten möchten. Frau Professor Gerl-Falkowitz, guten Tag.
Ja, ich grüße Sie alle und auch die Hörer, die jetzt zuhören.
Ja. Frau Professor, Sie haben an diesem Kongress bei Renovabis teilgenommen, der sich mit der Evangelisierung befasste. Was fanden Sie denn an dieser Thematik so reizvoll?
Ja, auf der einen Seite natürlich bedrängt uns alle die Erfahrung, dass das Christentum spezifisch in Europa verliert, zumindest an Quantität. Das ist die eine Seite, also die Frage, kann man dem eigentlich steuern? Und die andere Seite ist, die vertrete ich, dass es so düster wiederum gar nicht ausschaut. Das heißt nicht, dass ich das schönreden will, sondern dass ich mich jetzt auf bestimmte Vordenker beziehe, die zwar nicht von der Menge gelesen werden, aber ich meine, dass das, was heute gedacht wird, morgen, übermorgen dann auch wieder in die Breite greift. Denn es ist die Erfahrung, dass im 19. Jahrhundert ja sehr wenige Philosophen wirkliche Religionskritiker und Atheisten waren und heute redet man das allgemein nach. Und so meine ich, kann es auch umgekehrt gehen und mit diesen Vordenkern beschäftige ich mich.
Sie haben in Freising einen komplizierten, ja, ich würde mal sagen für den Otto-Normalverbraucher vielleicht komplizierten Vortrag gehalten. Er trägt die Überschrift "Brücken aus der Ferne zum Evangelium". Was verstehen Sie unter dieser Ferne? Ist das der Atheismus oder ist das die Philosophie?
Ich meine nicht den Atheismus, sondern Brücken bedeutet ja, dass von Anfang an eine Spannung oder eine Annäherung besteht. Und mit Brücke meine ich im Grunde genommen einen Weg, der heute von vielen Philosophen, natürlich nicht von allen, beschritten wird. Das heißt, Menschen, die vielleicht nicht einmal mitten im Glauben stehen, eher sogar am Rande. Ich habe auch einige Agnostiker dazu genommen. Agnostiker sind nicht Atheisten. Agnostiker heißt Menschen, die sagen, ich weiß nicht, ob es Gott gibt. Aber sie bekämpfen nicht den Gottesglauben. Und in dem Sinne gibt es einige Zeugnisse, einige wichtige Gedankenführungen, aus denen man sehen kann, dass sich diese Gedanken auf das Evangelium zubewegen.
Könnte man mal ganz praktisch fragen, wie finden denn diese Menschen wieder den Weg zum Evangelium?
Indem sie einfach die beiden Testamente lesen. Die Texte sind so großartig und sagen so viel aus, dass man die eigentlich nicht übergehen kann, wenn man wirklich der europäischen Kultur verpflichtet ist.
Sie haben, wie ich finde, irgendwie eine Brücke zu Gott gebaut, indem Sie Aufklärung als Aufklärung über die Vernunft definierten und ich habe den Eindruck, über diese Vernunft quasi den Schöpfer stellen, den man nicht mit Vernunft, so haben Sie es glaube ich selber gesagt, ausloten kann. Ist damit nicht die Brücke schon zum Göttlichen geschaffen, weil Gott die Vernunft auch schuf?
Ja, ich meine, dass die Vernunft ein unentbehrliches und vielleicht sogar das letzte Werkzeug ist, um zur göttlichen Vernunft, nenne ich das einmal, zu kommen. Soweit wir von der Offenbarung wissen, ist Gott ja in sich klar, er ist durchscheinend, er ist hell. Wir haben ja die großen Lichtbilder und das heißt ja immer, dass er sich nicht einfach verbirgt, sondern dass er im Letzten sich uns zeigt. Und die Vernunft ist ja das Mittel, mit dem wir in dieses Licht treten können. Dieses Vertrauen in die Vernunft würde ich gerne teilen.
Also kann man sich doch Gott nähern mit Vernunft?
Das meine ich sehr wohl, aber nicht mit einer Vernunft, die selbstbezogen ist. Das heißt also nicht, ich setze mich an die erste Stelle und entwerfe meine Maßstäbe, unter die sich Gott dann ducken muss, sondern es ist so, je näher man Gott kommt, desto deutlicher vergeht uns ja unser eigener Hochmut des Denkens. Das heißt, das Denken wird empfangend, es wird auch entgegennehmend. Das Denken wird, ich könnte es auch sagen, demütig, wenn das Wort nicht so etwas abgegriffen wäre. Nein, die eigentliche Form hat der Augustinus schon ausgedrückt. Wir versuchen, der Wahrheit näher zu kommen, aber die Wahrheit stemmt sich gegen uns. Je näher wir ihr kommen, er nennt sie eine dagegen laufende Wahrheit. Mhm. Also unsere Vorurteile, unsere Schranken werden uns nach und nach genommen, weil die Wahrheit in einer bestimmten Weise überwältigend sich durchsetzt. Und das ist etwas, was die Vernunft dann auch begreift und dem sie dann auch freudig zustimmt.
Hat das ein bisschen was zu tun mit der Ethik des Anderen, die Sie auch beschrieben haben, weil Abraham ja auch empfangen hat?
Ja, die Bibel zeigt ja immer, dass es eine Stimme gibt, die wir zunächst einmal wirklich annehmen müssen, auch gegen Widerstand, gegen Sperrung. Genau wie Abraham ja nicht zu Hause bleiben durfte und dort gleichsam Gott verehren durfte. Nein, Abraham musste aufbrechen. Und dieses Aufbrechen geschieht ja in der Regel immer, wenn die Stimme Gottes kommt. Und in dem Sinne ist die Botschaft des Evangeliums, wenn ich ins Neue Testament gehe, auch eine, die uns beständig herauslockt. In dem Grunde ist nämlich gerade das Evangelium etwas, was uns nicht bestätigt, sondern zunächst einmal weiterschickt, aber auf diese Weise etwas entbindet, was wir in uns selber eingewurzelten Dasein eigentlich gar nicht finden würden. Und von daher gibt es auch, das ist eine der großen Brücken, heute eine Ethik, die ganz aus dem biblischen Denken kommt. Sie ist von Emmanuel Levinas ausgesprochen worden. Nicht wir bestimmen, was dem anderen gut tut. Nein, es ist der Schrei des anderen, der uns erreicht. Mhm. Also im Schrei des anderen wird mir gesagt, was ich tun soll. Insofern bin ich, wie er sagt, Geisel. Levinas trägt dem Rechnung, was wir im 20. Jahrhundert erfahren haben. Solange unsere Ethik immer meint, wir wüssten, was dem anderen gut tut, gehen wir nicht wirklich auf ihn ein.
Das ist wohl wahr, das kenne ich ja noch aus meiner eigenen Kindheit, wenn meine Mutter gesagt hat, du isst jetzt den Teller auf, das tut dir gut, auch wenn ich keinen Hunger mehr hatte.
Ja, ja, möglicherweise kann das aber gar nicht stimmen, ja.
Das ist genau der Punkt.
Ich denke, dass die Ethik des anderen nicht von einem so schlichten Alltagsproblem ausgeht. Sie geht aus von der Erfahrung der Konzentrationslager. Das heißt, es gibt einen Schrei, der heißt, du lässt mich leben. Ich verlange, dass du mich leben lässt, ja. Und da gibt es keine andere Antwort als ja. Oder man schlägt zu und tötet den Schrei und dann hat man genau zum Verstummen gebracht, was die eigene Aufgabe gewesen wäre.
Wie würden Sie das versuchen, alles in die Praxis umzusetzen? Oder anders gefragt, wie müssen wir handeln, um das Evangelium heutzutage wieder schmackhaft zu machen?
Ich denke, dass wir das Evangelium nicht schmackhaft machen müssen, sondern es ist schmackhaft. Aber wir können diesen Geschmack aufdecken. Und ich bin außerordentlich froh, dass das gar nicht so schwierig ist. Wir hatten in Dresden einen Gebetskreis für Atheisten gegründet, der genauso hieß. Und er war sehr, sehr voll und es wurde nichts anderes gemacht, als gerade das Evangelium zu lesen, darüber in genau in dieser empfangenden Weise zu sprechen. Und nach dem ersten Semester gab es bereits Taufwünsche, worauf wir gar nicht gefasst waren. Und das zeigt ja, dass das Evangelium eine enorme Kraft hat. Ein zweites will ich dazu sagen, man kann es dadurch stützen, indem man seine Durchsichtigkeit, seine wunderbare Klarheit offenlegt. Und das ist dann eine Sache des Denkens. Also Glauben ist auch eine Sache der Öffnung im Denken.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Professor Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, Leiterin des Europäischen Instituts für Philosophie und Religion an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt XVI. In Heiligenkreuz bei Wien. Ich sage vielen Dank.
Ja, ich danke umgekehrt. Es hat mir Freude gemacht.